Also die Erdgeschichte ist ja schon sehr eng auf das, was Sie arbeiten, mit der Menschheitsgeschichte. Und es ist ja auch so, dass in der Bibel beginnend von der historischen Person Adam in relativ präzisem Geschlechtsregister der Menschheitsgeschichte dargestellt wird. Es würde mir mal interessieren, wie geht der gläubige Christen, Wissenschaftler mit diesen Texten tun sie ja doch sehr schwer, wo man jetzt sehr schwer geneigt ist zu sagen, die wollen nicht auch verstanden.
Ja, es ist die Frage nach den Geschlechtsregistern und die Erdgeschichte ist auch mit der Menschheitsgeschichte natürlich sehr stark verknüpft, das interessiert uns natürlich. Und die Frage ist, wenn ich jetzt diese ganzen Alter der Menschen quasi aneinanderreihe, dann habe ich ja einen Konflikt irgendwie mit der Erdgeschichte. Ne? Ja, das haben wir gestern ganz kurz angedeutet, auf dem Gespräch oder bei dem, was wir dann diskutiert haben. Der Bischof Ascher, der das auch gemacht hat damals, und der kam dann auf Adam sozusagen vor 4004 vor Christus ungefähr ist dann Adam geboren, wenn man das so aneinander reiht. Und die Juden machen ja auch so einen Kalender, ne, dass wir jetzt im 5000. Jahr leben seit der Erschaffung der Welt. Ja, also ich weiß nicht, wie geht man generell mit den Altern um, dass was weiß ich, Adam, der 900 Jahre alt wurde. Vielleicht ist es doch eine andere Zählweise als bei uns. Vielleicht werden auch Generationen ausgelassen, ich weiß es nicht. Also Jesus wird doch der Sohn Davids genannt, ne? Obwohl er natürlich nicht der direkte Sohn Davids ist, sondern kommt David und dann kommen sehr viele andere und dann kommt erst Jesus. Ne? Ich kann mich auch als Sohn Ägyptens bezeichnen. Ein Ägypter kann sich als Sohn Ägyptens bezeichnen und meint damit auch nicht direkt davon an direkte Abstammung. Also vielleicht ist es auch eine, würde ich vielleicht auch einen semitischen Sprachforscher nochmal fragen, wie diese Begrifflichkeit ist, ob die so direkt zu sehen ist oder nicht. Ne? Sonst kann ich den Widerspruch nicht auflösen. Ich kann nur sehen, dass wir den anatomisch modernen Menschen, wie gesagt, seit 200.000 Jahren nachweisen können mit den Datierungsmethoden, die wir heute haben. Oder es gab jetzt einen neuen Bericht, deshalb habe ich das immer in Klammern so erwähnt, der sagt 300.000 Jahre. Damit ist gemeint der Mensch, der sich vom Skelettbau nicht von uns unterscheidet. Und dann muss man fragen, wann kommen dann bestimmte Kulturtechniken auf oder so. Das ist alles im Fluss, das ist alles schwer zu deuten. Es ist schwer auch damit zu harmonisieren mit dem biblischen Bericht, wenn man es wortwörtlich nennt. Ne? Vielleicht muss man da wirklich auf eine andere Stufe noch gehen und das nicht so wortwörtlich nehmen. Ja, wir haben gehört von der Relativität der Zeit, aber man würde halt sagen, gut, die Bibel meint ja nun auch Jahre, wie wir sie so meinen. Ich habe gestern allerdings gesagt, ein Inuit versteht ein Jahr anders als hier ein Mitteleuropäer. Wenn für ein Inuit ein Jahr 360 Tage umfasst, er hat die Polarnacht und den Polartag, das Ganze ist für ihn ein Jahr. Gut, aber es sind alles so ein bisschen Krücken, ich sehe das auch. Das ist nicht so ganz, sagen wir mal, nicht so ganz trivial zu beantworten. Aber wie gesagt, das eine nochmal, Jesus, der Sohn Davids, ne, und da fehlen der Generation. Doch ein anderer Begriff als der direkt leibliche Nachfahre.
Ich weiß vom Herrn Rechner her. Ich würde mal eben zeitlang gerne noch dazu sagen, das eine ist, du hattest es auch schon gesagt, die Wortbedeutung von Adam ist eigentlich Mensch, der von der Erde stammende Mensch. Adama ist die Erde, Adam ist der Mensch. Der Name Eva, Hawa, ist die, die das Leben schaffende. Also, damit will ich nicht sagen, dass Adam nicht eine Person war, aber irgendwo glaube ich, dass diese Genesis-Erzählungen grundsätzliche Menschheitsgeschichte erzählen wollen. Mit diesen großen Zahlen, da kann ich gerade zu einer anderen Seite etwas sagen. Ganz oft wird gefragt, diese großen Zahlen, die des Auszugs aus Ägypten. Ja, wie kann das da sein, dass da 600.000 so rausgekommen sind? Wo sollen die alle da gegessen haben? Im Sinai, wo haben wir alle geschlafen, etc. Also, es ist interessant, das Hebräische ist ja wie auch die anderen semitischen Sprachen, das Arabische, sehr stark von der Konsonantenstruktur zu verstehen. Und die Vokale sind sozusagen etwas variabler als bei uns. Also, bei uns sind die Vokale oft das stark Stehende, aber da ist es etwas variabler. Und das Problem bei der hebräischen Schrift ist, dass die Festlegung der Vokale, die erst durch die Masoreten im etwa 6., 7., 8. Jahrhundert passiert ist. Das bedeutet, man weiß bei manchen Wörtern nicht ganz genau, wie war eigentlich das ausgesprochen ursprünglich. Und zum Beispiel dieses Wort, was für 1000 steht, das hat drei Konsonanten, den Knacklaut, den wir bei beenden haben, dann L und F. Und das wird dann transkribiert von diesen Masoreten, also von denen, die die hebräische Schrift quasi normiert haben, als Elef, und das heißt 1000. Wenn man es aber anders, vokalisiert, Aluf, dann heißt das Lippe. Also, das würde dann natürlich einen ganz anderen Sinn ergeben, wenn man sagt, es sind 600 Sippen oder Extended Families, Großfamilien, herausgegangen, als wenn man sagt, es sind 600.000 in unserem Sinne, genau. Also da sind, ich glaube, dass wir da einfach an ganz vielen Stellen wirklich noch sehr, sehr im Dunkeln tappen. Dass wir, also von daher, ich glaube, wie du schon sagst, auch auf diese Frage gibt es keine echte Antwort, jedenfalls es wäre sie mir nicht bekannt, wie man das harmonisieren könnte. Ich will halt nur durch dieses Beispiel darauf hinweisen, dass wir möglicherweise auch unser Verständnis etwas begrenzt sind. Das hast du durchaus dieses Sohn Adams und so weiter ja auch schon gesagt.
Ja, vielleicht noch ein Gedanke dazu, Eva. Wir gehen heute davon aus, dass alle Menschen auf, ich glaube zurzeit ist man bei 7 Uhr Müttern so zurückzuführen sind. Das kommt schon nicht ganz der Vergleich, aber vielleicht wird man da auch noch weiter zurückgehen. Wir vielleicht zu der einen Urmutter kommen oder dem genetischen Pool, aus dem das dann alles kommt. Jedenfalls verfolge ich das auch mit Interesse.
Sie hatten vorhin bei der dritten Hypothese mit dem Schwarzen Meer, da habe ich nicht ganz mitbekommen, was dagegen spricht, gegen die Hypothese.
Gegen welche?
Gegen die postglaziale Flut.
Ja, die ethnologische Konsequenz spricht dagegen, wo die Geologen dann sozusagen über die Idee hinausgegangen sind und gesagt haben, ja und da, von da aus haben dann sind sozusagen die Menschenrassen haben sich ausgebreitet von dort und deshalb haben sie die Flutstories tradiert. Das stimmt eigentlich ethnologisch nicht. Das war ethnologische Fantasie. Es stehen zwei Theorien geologisch gegeneinander. Der eine sagt, ja, wir haben diese plötzliche Flutung. Das sieht man an der Erosionsschicht, beziehungsweise, wie ich vorhin sagte, es süßt aus. In einigen Bohrkernen sehen wir, es süßt aus und dann kommt plötzlich die vollmarine Flutung. Aber andere sagen, das ist ein Kollege Aksu, der in Amerika lebt, der ist ursprünglich Türke, der sagt, nee, ich sehe eigentlich an dem Sedimentfächer, der im Marmara-Meer ist. Also heute ist es so, das Schwarze Meer hat Überfluss und es geht ins Marmara-Meer hinein, das Marmara-Meer in die Ägäis und Ägäis ist ja Teil des Mittelmeers. So, und ich sehe eigentlich, dass dieser Sedimentfächer, da hat er wohl geforscht, dass der kontinuierlich geflossen ist. Da gibt es nicht einen Hiatus darin. Ja, also da steht so ein bisschen Aussage gegen Aussage. Es gibt Franzosen, die am Donau-Delta gearbeitet haben und die sehen auch eine Zäsur. Die sehen auch eine Zäsur. Ja, aber dass das dann, selbst wenn es so gewesen ist, diese plötzliche Flutung vor 8400 Jahren, dann belegt es eben noch nicht, dass das wirklich der Ursprung dann auch der Genesis-Erzählung ist, sondern es würde nur belegen, dass es da, dass zwei Meere sich dann wieder miteinander verbunden haben. Das ist natürlich eine Katastrophe, klar. Aber dass die Genesis-Erzählung kann auch einen anderen Hintergrund haben.
Was mich interessieren würde, wäre, wie Young Earth-Mitarbeiter auf deine Argumentation reagiert haben. Also das klang ja nach einem Austausch von Argumenten und
ja, wir sind dann. Ja, die Frage ist eben, wieso Young Earth Scientists auf die Argumente reagieren, die ich damals davor getragen habe. Gut, das war jetzt der Austausch mit einem von Ihnen. Ich habe allerdings es gibt in Deutschland ja diese Gruppe Wort und Wissen, die auch so diese junge Erde vertreten, auch von der Biologie herkommend. Reinhard Juncker ist da ein führender Kopf. Und die haben mich mal eingeladen, über das Thema der Zeit zu sprechen. Und da habe ich eben den Gegensatz herausgearbeitet, wie ich es auch vorhin versucht habe. Man kann vieles mit Katastrophen machen, ja, das stimmt. Und da ist Zeit quasi kaum involviert. Ja, wenn so ein kosmischer Impact kommt, dann geht das ruckzuck. Geologisch ist das noch nicht mal ein Augenzwinkern. Auf der anderen Seite gibt es aber eben Prozesse. Und darauf habe ich noch keine Antwort bekommen. Ne? Ich habe auch in diesem Blatt, was es da gibt, Faktum heißt das, einige von euch oder von Ihnen werden das hier vielleicht kennen, da habe ich das mal bewusst geschrieben, als ein Leserbrief mit den schwarzen Spänen. Nicht? Das ist eben das Problem, wenn ich wirklich ein Gegenbeispiel bringe, was recht schlagend ist, dann muss man das erstmal aus den Angeln heben. Und bisher habe ich da keine Gegenargumente gehört.
Ich habe eine Frage zu der, zu dieser, nochmal zum Thema biblische Archäologie. Also die Flut ist ja in Genesis 6 und dann ist ja Nimrod und dann auch Abraham, das ist dann schon Genesis 11, Genesis 12. Da hast du ja auch dargestellt, das ist so ein Umfeld, was uns da begegnet. Auch von den Oliven her und von Noah. Also diese ganzen Dinge, habe ich dich richtig verstanden, dass das eine begrenzte Flut deiner Meinung nach war und welches Ausmaß hatte die dann möglicherweise?
Ja, also die Frage nach der Ausdehnung der Flut, wenn es eine lokale war, wenn so die Fluthypothese Nummer 4, die ich da gebracht habe, die ich favorisiere, wenn die stimmt, ja, ich würde denken, dass es auf jeden Fall unter Mesopotamien ist und Mittelmesopotamien. Man muss auf jeden Fall auch denken, dass damals die Küstenlinie ja weiter landeinwärts war. Seitdem haben ja Euphrat, Tigris und Karun das Delta weiter vorgebaut. Ur, die Stadt Abrahams, lag ursprünglich am Meer, das wissen wir. In Uruk, ich habe es mir immer gesucht, wenn mich das interessiert, da werde ich über Küsten forschen, aber das marine Sediment habe ich in Uruk nicht gefunden. Aber das Meer ging bis Ur, da sind wir uns ziemlich einig. So dass ich also den Teil schon mal nicht fluten lassen muss, der ist schon geflutet und dann muss ich halt noch ein bisschen ja, untauchen und Mittelmesopotamien, sagen wir mal, in so einer großen Flut untergehen lassen. Ich glaube, das ist auch nicht so problematisch. Ich finde überall Flutschichten. Die Frage wäre jetzt eben, ob die gleichzeitig sind. Die Frage wäre, ob das, was ich Alluvium genannt habe in meinen Rohrkernen, was ich zusammenfasst, Alluvium, das ist das angeschwemmte Material, vom Fluss angeschwemmte Material, ob das sich plötzlich aufgebaut hat, ob es da Schichten gibt, ob das langsam sich aufbaut. Bei uns haben wir ja Flutschichten auch von der Lahn beispielsweise, immer wenn es das Lahn Hochwasser gibt, gibt es wieder eine kleine Schicht und so weiter, aber das baut sich langsam auf. Ne? Wo sind die katastrophischen Schichten? Und früher habe ich gedacht, oh, das ist einfach, du guckst dir die Sedimente der Lahn an und guckst dann, wo meinetwegen die Katastrophenschicht, die belegt ist, von was weiß ich, 1954, da gab es die riesige Flut und halt Marburg ist abgesoffen. Das finde ich aber bei uns nicht. Warum nicht? Weil es die ganzen Tiere gibt. Die quirlen das durch. Die Aue des Flusses ist durchgequirlt durch die Tiere. Und ich sehe die Schichten nicht in einzelnen Ablagerungen, sondern ich sehe alles im Mix durch die Tiere, wie so ein Quirl. Und jetzt wäre das in Mesopotamien sozusagen mein nächster Schritt, diese Flutschichten zu parallelisieren. Sind die gleichzeitig, die ich aufgezählt habe? Und wie hat sich dieses ganze Alluvium aufgebaut? Da gibt es dann zumindest eine Technik, die wir in Köln auch haben. Da würde ich unten und oben würde ich versuchen, alle Kohlenstoffdatierung dran zu machen und Lumineszenzdatierung, weil ich gesagt habe, mindestens zwei Datierungen brauchen wir. Und dann kann man das machen. Man kann auch vielleicht sogar mit Paläomagnetik was machen. Ja, also mit anderen Worten, das würde ich gerne, diese Schichten würde ich gerne untersuchen, ob die sich plötzlich aufgebaut haben, eine Megakatastrophe oder aber ob es ja doch einen langen Zeitraum gebraucht hat. Life is short, science is long. Genug dazu. Vielleicht gebe ich ja Anregungen hier für jüngere Leute, die können das dann später mal aufgreifen. Da hat der Kulturkammer vor 40 Jahren im Christustreff was erzählt. Ja, und dann sind wir dem nachgegangen. Sie haben den Stein der Weißen gefunden. Okay. Es wäre schön, wenn es wenigstens eine Fußnote gäbe.
Gibt es weitere Rückfragen zu seinem Vortrag? Aber noch einmal alle von nachher. Vielen Dank, du hast uns erschöpfend überzeugt. Ich danke dir für 2700. Ich dachte immer, es ist 2700 vor Christus, heute habe ich ja 2900 irgendwie gemerkt, mir die Zahlen immer falsch. Heino Falke. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück an den Anfang und schauen wegen uns diesen Trichter, diese Explosion. Ich fange mal mit der ersten Frage an. Habe ich das richtig verstanden, dass, also das, die Frage, die ich nicht verstanden habe, die frage ich gar nicht. Ich frage jetzt die ich verstanden habe. Oder wo ich meine, dass ich das Thema für Erfolg bin.
Frag einfach.
Ja, genau. Ich versuche es. Wir können also, wenn wir so in die Tiefe des Weltraums, Weltalls schauen, sprich in die Vorzeit schauen, weil das, was wir jetzt heute hier sehen, ist ja dann so und so viel Millionen oder Milliarden Jahre alt, weil dann ist es erst mal angekommen. Also stimmt es, dass wir da irgendwo eine Grenze haben, wo wir schauen können, oder können wir direkt bis zum Urereignis, bis zum Urkleinkram schauen?
Alles ein bisschen anders hier und näher, und wenn ich das ein bisschen tiefer mache, wird es vielleicht auch nicht so viel Feedback geben von da oben. Ich war mal im Tensing früher für die Technik zuständig, das war lange hier. Wie weit kann ich zurückschauen? Genau, ich kann die ältesten Milchstraßen, die man sehen kann, sind ein paar hundert Millionen Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau, 600-800 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das sind sozusagen die ältesten Sterne, Sternlichter, die ich sehen kann. Und weil ich dann sehe, das habe ich in meinem Vortrag ein bisschen übersprungen, das ist der kosmische Feuerball, das kosmische Hintergrundleuchten. Weil, und das ist eigentlich ganz spannend, jeder Körper strahlt. Ja? Also wir alle strahlen Wärmestrahlung. Das nennt man Schwarzkörperstrahlung. Er hat eine bestimmte Form. Und wenn ich eine Nahinfrarotkamera nehme, kann ich sehen, kann ich im Dunkel, im dunkelsten Wald, jeden von uns hell strahlen sehen, von seiner Temperatur. Ja, das strahlt am stärksten mit zum Beispiel nach dem Nahinfrarot. Und wenn jemand verliebt ist, dann strahlt er noch ein bisschen mehr, weil er ein bisschen höhere Temperatur hat, ne, oder wenn er ein Fieber hat. Und das macht jeder Körper, aber das macht er nur, wenn er undurchsichtig ist. Oder wenn eine Herdplatte sehr heiß wird, dann wird die rot glühend. Ja? Aber das macht sie nur, wenn sie undurchsichtig ist. Und wenn ich den Himmel anschaue, dann glüht der ganze Himmel mit genau perfekt gemessen, genau dieser Strahlungsform, die von einem undurchsichtigen Körper kommt. Also der ganze Himmel glüht wie eine Herdplatte, allerdings bei einer sehr kalten Temperatur, aber er macht genau diese Form der Strahlung. Das ist also ein Eisen, dass der ganze Himmel undurchsichtig ist. Und trotzdem können wir durchschauen mit ihm. Kann das sein? Und die Erklärung ist, dass die Strahlung, die wir da sehen, ist genau der letzte Moment, als der Himmel noch undurchsichtig war, als das Universum noch undurchsichtig war. Das war ungefähr 390.000 Jahre nach dem Urknall. Davor war es so ein Feuerball, also alles dicht beieinander. Man konnte nicht durchschauen, das Licht war gefangen in diesem Feuerball. Und dann irgendwann dehnt es sich aus und dann wurde es, das sind dann die Protonen, Elektronen gingen zusammen, haben Wasserstoff gebildet und dann wurde schlagartig das ganze Weltall durchsichtig. Und das ist das Letzte, was wir sozusagen, das Früheste, was wir sehen können. Und das sind dann sozusagen ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall. Und davor können wir nichts sehen. Das heißt, da ist auch so eine Art, es ist kein richtiger Horizont, aber es ist so ein Vorhang, sagen für die frühen Formen, was vor dem davor war. Davor können wir es rechnen. Wir können indirekt Messungen machen, wir können hoffen, dass da bestimmte Teilchen zu sehen sind, vielleicht Gravitationswellen, also es gibt vielleicht noch Möglichkeiten weiterzuschauen, aber es sind 400.000 Jahre davor. Aber viel der Physik oder der Astrophysik, auch der Verteilung von Elementen, die sozusagen nicht im Stern gemacht werden, die ersten Generationen von Elementen, kann man sehr gut erklären, was in der Physik, die innerhalb dieses Feuerballs passiert ist. Also da sind wir relativ überzeugt, dass der auch mal kleiner war und kompakter war. Also das, so eine Sekunde nach dem Urknall war noch viel kleiner.
Zu diesem Feuerball habe ich noch mal eine Frage. Hätten wir den mit unseren menschlichen Augen eigentlich sehen können, oder weil das Licht in sich in diesem Feuerball gefangen war, hätten wir das gar nicht sehen können?
Es hätte alles hell 10.000 Grad oder sowas, also 10.000 Grad
Halsplatte. Ja, das hätte man gesehen.
Ich dachte nur, dass die Photonen da gar nicht rausgekommen
wären. Doch, das wären optische Photonen auch gewesen, auf jeden Fall. Da sind sie heute durch die Ausdehnung sind die Photonen auseinanderbezogen quasi, sind Niederfrequenzen jetzt eigentlich nur noch im Radiobereich zu sehen. Auch wenn wir früher im Universum hätten sehen können, hätten wir es tatsächlich hell leuchtend sehen, nehme ich mal an. Ja, es gibt so. Also das hätte kein Nacht gegeben und es wäre auch sehr unangenehmes Weltall gewesen.
Also. Ich dachte so an die Stelle, dass dort das Licht hineinsprach quasi und er sah das Licht und sah, dass es gut war und dann trennte er es erst. Ich dachte, möglicherweise hätten wir es erst danach nach diesem Trennen quasi sehen können, also nach dem
es war sozusagen Licht und Materie war komplett miteinander gekoppelt. Also Licht wurde. Das ist von dieser Feuerball, denn Feuer ist kein Feuer, sondern es ist Licht, Photonen sind Elementarteilchen. Jetzt für eine lange Zeit waren es vor allem Elektronen und Licht. Und das Licht wird ausgestrahlt, wird absorbiert und wieder aus. Das ist sozusagen eine Melasse von allen beiden. Und irgendwann trennt sich das dann tatsächlich. Und Licht und Materie gehen getrennte Wege.
Sie hatten vorhin eine Grafik. Vom Universum, dass wir ungefähr 90 Milliarden Lichtjahre weit sehen können.
Ja, ja.
Da habe ich jetzt das Problem, das Licht ist ja dann, wenn wir 90 Milliarden Lichtjahre weit sehen, ist das Licht 90 Milliarden Jahre unterwegs. Das Universum, also die Worte, die das Licht ausschaut, existieren aber erst seit 14 Milliarden Jahren.
Ja, genau. Also die kann ich 90 Milliarden Jahre weit sehen, während das Universum gerade mal 14 Milliarden Jahre alt ist. Aber das Universum dehnt sich auch aus, sozusagen. Und dieser ist so eine Art Förderbandeffekt, das heißt, wir können tatsächlich etwas weiter sehen, weil das Licht und der Raum sich mit ausgedehnt hat. Also das Licht, das wandert sozusagen über dieses Förderband hinweg und wir können jetzt noch etwas, ja.
Das heißt, die Orte, die dieses Licht ausstrahlen, sind älter als diese 14 Milliarden Jahre.
Nein, die sind 14 Milliarden Jahre alt, aber sozusagen, ich kann räumlich, hat sich das etwas weiter weg bewegt, ja.
Und dadurch ist es älter durch die Raumzeitkontinuum.
Nein. Er ist nicht älter. Nicht älter.
Aber es ist so lange nötig.
Ja, das ist eine gute Frage. Muss ich also noch mal drüber nachdenken, weil das Universum wird schon sehr komplex. Also man kann es teilweise wirklich nur also zum Beispiel Objekte, die sehr weit weg sind, nur ein Beispiel davon, werden ja immer kleiner. Ne? Also je weiter etwas weg ist, desto kleiner wird es. Wenn ich aber ins frühe Universum gehe, da war das Universum insgesamt kleiner. Ja? Das heißt, relativ gesehen war dann dieses Objekt zur Größe des Universums größer. Und was ich dann erwarte und sehe, ist, dass also Objekte, je weiter ich weggucke, immer kleiner werden und irgendwann werden sie wieder größer. Ja, also das ist, weil der Raum selber sich ändert und dann sozusagen unsere intuitive Vorstellung, wie Zeit und Raum sich entwickelt, ist dann ganz anders. Es gibt auch Unterschiede, wie zum Beispiel, Luminosities
Ich würde deswegen die gleiche Frage gewesen, die ich gehabt hätte, wie kann ich 90 Millionen Jahre oder eine andere Zahl, Milliarden Jahre weit gucken oder das messen, denken, wenn es ja nur 14 Milliarden Jahre ist. Kann ich mir das so vorstellen, dass wenn ich zurückgucke, kann ich nur 14,8 Milliarden oder 7,8, was immer, gucken, weil es aber jetzt inzwischen schon gewandert ist und so weiter expandiert. Wenn ich nach rechts oder links gucke, dann kann ich 90 Milliarden Jahre lang gucken.
Ja, es ist sozusagen, der Raum ist auch noch selber weiter gewandert. Also das Licht ist 14 Milliarden unterwegs, aber es geht auch so schnell, aber der Raum selber hat sich weiter ausgedehnt. Insofern ist sozusagen diese, wir nennen das Co-Moving Distance, das, was dieser Raum jetzt umfasst, das sind 90 Milliarden Lichtjahre als Größe. Aber damals waren wir noch viel enger beieinander. Das Licht selber ist 15 Milliarden Jahre zurückgelegt, aber der Raum selber hat sich in der Zeit aufgebläht zu 90 Milliarden. Das ist vielleicht die bessere Erklärung, ja. Ja, egal, also weiter. Also, kann sich hinten anfühlen.
Also, wir haben ja in deinem Vortrag eine Menge gehört, was alles sozusagen was ganz Besonderes ist, aber irgendwie ja alltäglich oder alle Millionen Jahre jährlich oder sowas, ja, im Weltall. Ja. Und dann am Ende kam noch der Urknall, das letzte Mal, und das liegen für mich emotional ein bisschen unter, weil, okay, das kann man sich schon auch nochmal vorstellen, dass es doch noch so was gibt. Ein bisschen ist aber ja doch was Einzigartiges an dem Urteil. Zum Beispiel, wir hatten vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass mit dem X-Proton, das dann ganz kurz nach dem Urteil dafür sorgt, dass die Materie überhaupt eine Masse bekommt. Ja? Und es wäre was ganz anderes da rausgekommen, wenn das nicht so gelaufen wäre. Und da denke ich mir, dass sowas, da muss auch eine enorme Intelligenz dahinter stecken, die sich so etwas ausdenkt. Ja? Also sprich, Herr Schöpfer.
Ja, also die Einzigartigkeit des Urknalls, das ist tatsächlich so, in der Geschichte unseres Weltalls ist das natürlich das entscheidende Schöpfungserlebnis, der Schöpfungsmythos, könnte man fast sagen. Das ist schon ein einzigartiges Ereignis, weil da Energien und Zustände waren, die heute überhaupt nicht mehr, auch nicht mehr rekreierbar sein, denn nachmachbar sind. Man versucht das manchmal so in Teilchenbeschleunigern, dass man dann diese Zustände nochmal erzeugt, nicht? Dann hat man das X-Proton da gefunden. Und bestimmte Zustände, bestimmte Naturkonstanten sind vielleicht auch erst in dieser Phase festgelegt worden, hätten auch vielleicht anders sein können. Das ist so, sind alle Naturkonstanten genau am Moment des Urknalls oder erst im Laufe der Zeit sozusagen, also 10 hoch minus 30 Sekunden oder sowas, entstanden. Das glaube ich ist nicht so hundertprozentig. Klar, und bei bestimmten Entwicklungen also legt sich das Universum in bestimmten Zuständen erstmal fest, wie das Universum, als das Universum sich dann ausgedehnt hat. Insofern ist das schon ja, ein völlig einzigartiger Moment. Natürlich gibt es eben, habe ich erwähnt, diese Multiversum-Diskussion, die sagt, oh, ich habe da viele Urknalls gegeben. Aber das kann ich natürlich nicht nachweisen. Ist in unserem Universum nicht messbar, bei Metaphysik ist ein schöner Gedanke. Ja. Und dann fragt man sich, wenn das so ist, wo ist denn das hergekommen, woraus diese Urknalle entstanden sind? Also man kommt nie an den wirklichen Ursprung. Also man hat ja früher mal Gott vorgeworfen, dass man ihn sozusagen Gott der Löcher immer weiter wegschiebt. Man hat gesagt, die Naturwissenschaft, die erklärt alles. Aber in der Grundfrage, wo kommt das her? Ist die Naturwissenschaft keinen einzigen Schritt weitergekommen? Wir haben alles sozusagen, wir haben viele Dinge verstanden, aber diese Grundfrage, die schiebt sie genauso vor sich her. Ich habe irgendein atheistisches Buch gelesen, wo man sagte, ach, hört doch auf mit dieser blöden Frage, das war seine Antwort darauf. Ja, nee, aber die Frage ist ja seit 1000 Jahren und die haben wir nicht beantwortet. Ich glaube, wir werden sie auch nicht beantworten. Ja, wir müssen mit einem Ursprung, einem Urschöpfer anfangen. Und der eine nennt es Schöpfer und der andere nennt es eben Ur-Irgendwas, aber Ur-Hypothese. Ja, für uns ist es was, ist es jemand und für andere ist es irgendwas. Ja, aber ich glaube, daran kommt man nicht vorbei, das zu postulieren. Ja, philosophisch auch. Also ja, es bleibt einzigartig. Kann ich daraus ableiten, dass da Intelligenz drin sitzt? Ich finde, es klingt wahnsinnig intelligent, aber ich kann es nicht daraus ableiten. Also ich denke, ich kann als Mensch sagen, das ist Wahnsinn. Das ist für mich Ausdruck einer Schöpferkraft. Aber ich kann es nicht wissenschaftlich beweisen. Da gibt es ja sozusagen Intelligent Design Bewegung, die sagt, das kann nur durch einen Designer sozusagen genauso ausgedacht gewesen sein. Und ich glaube, dass diese Versuche alle zum Scheitern verurteilt sind. Das mit Rationalität mathematisch Gott zu beweisen. Das fände ich auch schwierig. Ich finde es auch gefährlich, weil Gott, den wir uns beweisen können, an den können wir nicht mehr glauben. Daneben würden wir uns die Freiheit nehmen, zu entscheiden und glauben zu können. Und da wäre eine wichtige Grundlage unseres Menschseins weg, habe ich das Gefühl. Gut, Entschuldigung, das war zu lange, da war noch die andere Frage
dann. Ja, genau, mich beschäftigen immer noch die vielen Milliarden Lichtjahre. Ich verstehe das doch richtig, wenn ich irgendwas sehe, von dem ich weiß, dass es aus trigonometrischen Überlegungen oder woher auch immer, dass es 10 Milliarden Lichtjahre weg ist, dann heißt das für mich, es muss 10 Milliarden Lichtjahre weg. Also es muss 10 Milliarden Jahre alt sein, ne?
Ja.
Wenn ich jetzt aber tatsächlich an dieses Konzept der Instant Creation denke, und in der Genesis steht ja schon, dass und die Himmelskörper in ihrer Funktion für den Menschen gemacht hat. Das heißt, also er hat ja nicht die Sonne gemacht und dann mussten die Menschen er hat ja zuerst das Licht gemacht. Dann musste man erst 8 Minuten warten, bis das Licht da war. Sondern man könnte ja annehmen, dass, wenn er sagt, es werde Licht, dass das Licht dann in diesem Moment auch auf der Erde ist.
Ja, wie ist das? Ja, genau.
Die Frage, die sich dann nur stellt, wenn dem so wäre, würde das dann diese komplette Extrapolation dieser Altersbestimmung eigentlich ad absurdum führen. Oder zumindest.
Ich wiederhole es nochmal, also die Frage nach der Instant Creation. Kann das, was so weit weg ist und lange unterwegs gewesen sein muss, für lange, was für ein Alter, von großem Alter spricht, kann das nicht so geschaffen sein? Das ist eigentlich die Grundfrage. Und da sage ich ganz klar, das kann. Gott kann das Universum so geschaffen haben, dass er sagt, okay, das Licht, was uns jetzt erreicht, das war nicht 10 Milliarden Jahre unterwegs, sondern es ist 10.000 Jahre unterwegs, sieht nur so aus, als wäre es 10 Milliarden Jahre unterwegs gewesen. Das, glaube ich, kann kein Wissenschaftler der Welt so widerlegen. Ich lehne das massiv ab, weil es für mich ein Gottesbild ist, das mit meiner Glaubenserfahrung nicht vereinbar ist. Weil es würde einem Gott, eine Eigenschaft Gottes widerspiegeln, die mich sehr verstören würde. Er würde mich nämlich anlügen. Er würde ein Weltall schaffen, das so aussieht, als wäre es etwas, was es aber nicht ist. Es würde etwas vorspiegeln, es würde mir ein Theaterstück vorspielen, es wäre ein Kinofilm, der da abläuft, der aber nicht der Wirklichkeit entspricht. Ja, also dass Gott da bewusst etwas einbaut, um mich massiv in die Irre zu bringen. Ja, und wirklich diese Abstandsmessung, das ist so... So direkt, das ist nicht eine Frage von, ach, wir warten mal und dann sind das dann nicht wieder 10 Milliarden Lichtjahre, sondern dann sind es 10.000 Jahre. Das wird nicht passieren. Also das ist so direkt zu messen heute, dass Gott uns wirklich komplett in die Irre führen hätte wollen. Und zwar bewusst, mit Absicht, uns da etwas vorspiegeln. Das kann er machen, würde mich sehr enttäuschen von Gott, entspricht nicht den Gott, an den wir eigentlich glauben, den wir in der Bibel erleben, als ein Gott, auf den man sich verlassen kann. Derselbe ist damals, heute, in der Zukunft. Und dessen Werke auch von ihm sprechen. Also, es wäre für mich ein Lügner Gott. Und deswegen finde ich, ist das etwas, was nicht so auch jemand, der nicht Wissenschaftler ist, ist das egal, ob das so 10.000 Jahre ist oder 20 Milliarden. Ne? Aber deswegen sind für mich diese Modelle, die so mit Gewalt sagen, es sind 6.000 Jahre, es kann nicht anders. Das ist für mich so eine Vergewaltigung Gottes, des Gottesbildes, das mich so trifft. Deswegen trifft mich das wirklich. Anders geht es einfach nicht. Wirklich. Also, ja, Instant Creation ist möglich. Ja. Ich halte es theologisch für sehr, sehr gefährlich.
Aber du willst auch noch was dazu sagen?
Ich hätte gerne mal eine ganz persönliche Frage an Sie, die bereit sind, auch über solche Dinge zu sprechen, habe ich den Eindruck. Ich habe ja einen Vortrag sehr genossen und ich denke, da weitet sich der Horizont unterirdisch, wenn man in Dimensionen, die einem so nicht bewusst sind, wie man die anderen vorstellen kann. Und am Zeitkontinuum, was dann ganz anders ist, also Grund der Räume, das kann sich keiner von uns vorstellen, denke ich. Und wir haben möglicherweise Modelle und sie beobachten und messen und stellen fest, diese mathematischen Modelle stimmen exakt. Oder umgedreht, sie entdecken neue Universen, sage ich jetzt mal, und dann können sie das auch noch durchrechnen und sagen, Mensch, toll, passt. Und wie gesagt, als Wissenschaftler, wow, jetzt habe ich sehr wieder ein Stück vorangetrieben. Und dann freuen sie sich, denke ich, hoffe ich, vermutlich. Man, dass ich nicht nur ganz toll begeistert mich, sondern da begeistert mich nach auch Gott, der dahinter steht. Also ich nehme das wahr als unglaubliche Faszination, die nicht nur von der Natur ausgeht, sondern auch von dem Schöpfer, von dem Gott. Sie haben ein Bild von Gott. Gott ist größer und mächtiger, Gott ist genialer als das ganze Universum. Und wie genial das ist, haben wir einen kleinen Einblick. So, dann kommen Sie von Ihren Forschungsprojekten erfüllt nach Hause und stoßen auf die Banalität des Alltags. Und da geht dann, haben Sie ja vielleicht auch schon erlebt, alles schief. Mhm. Dann müssen Sie so ganz wichtig ein Wort
bekommen. In der Wissenschaft geht nie was schief, aber so.
Nein, das ist die Mutter der Wissenschaft, der Gott meint, das ist die Theologie, das ist immer noch ein Diskurs, aber ist egal. Die Banalität des Lebens kennen Sie ja auch. Da wollte ich nach Namibia fahren, das wollte ich das Teleskop einweihen.
Ich würde es erstmal, ich brauche erstmal Geld, um es zu bauen. Also das
ist egal, aber eine wissenschaftliche Sitzung. Und dann passiert etwas unangenehm. Also Sie kriegen da eine Erkrankung von heute auf morgen, die ganz unangenehm ist, nicht schlimm, aber unangenehm. Und auch der Erkrankung oder blöd. So. Sie haben diesen gigantischen Schöpfer, was die, allmächtig. Und jetzt kommen die in ihrem Alter in diese Banalität. Und für mich ist das ein ganz spannendes Thema. Wie geht man das zusammen? Dass ein Gott, der das Universum erschaffen hat und ich denke auch so am Laufen hält, mit ihren ganz kleinen, winzigen, minimalen, banalen Alltagsproblemen zusammen. Also das ist zu mir einmal dieser Schöpfergott.
Der große Schöpfer kommt Gott zusammen, ich würde es fast sagen, was im Mittelpunkt.
Und da geht auch nicht kognitiv sagen, ja gut, steht ja an der Bibel, dass er da ist, sondern dass sie das auch vom Erleben, vom Erfahren, vom Glauben her realisieren können, diese Spannung.
Ja. Und das natürlich, weil man wächst ja nicht als Naturwissenschaftler auf, man wächst ja als Mensch auf und man erfährt Liebe und Alltag, das ist das Erste, was man erfährt. Alles andere kommt ja rational erst später. Also die Gotteserfahrung ist ja das Erste, was da ist. Und vielleicht auch die Neugier, die man hat als Kind. Das ist ja auch so eine naturwissenschaftliche Neugier. Auch die Neugier auf Gott ist da. Und man erforscht es ja in beide Richtungen. Man erforscht sein Leben. Wie kann ich mein Leben wirklich gestalten? Gehe ich um mit Niederlagen, mit Frustrationen, mit Abweisung, mit Angst und so weiter. Und das kann ich naturwissenschaftlich ja überhaupt nicht kontrollieren. Das ist ganz klar, dass ich, denke ich, ohne den Glauben, der mir durch unsere Mütter und Väter weitergegeben worden ist, nicht funktionieren könnte. Nicht so funktionieren könnte, wie ich heute bin. Und da verlasse ich mich schon auf die Überlieferung, auf die Erfahrung der Menschen, die vor mir waren, die diese Welt auch schon gekannt haben. Dieselbe Welt war in einer anderen Geschichte vielleicht, aber es waren dieselben Menschen. Ich sage einmal, dass wir sagen, die Bibel ist eigentlich ein peer-reviewed Book. Also wir haben ein Peer-Review, ist ja aber, dass wir durch unsere Kollegen alles kontrollieren lassen. Und die Bibel sind ja viele Bücher, die den Test der Zeit bestanden haben. Ja, darauf kann ich mich verlassen. Ich kann mich verlassen auf meine Erfahrungen im Alltag, wo ich mich im Gebet eigentlich diesem Schöpfergott nähern kann und von ihm Nähe erfahren kann. Und das kann ich wissenschaftlich nicht tun. Und ich kenne andersrum wie Wissenschaftler, die das komplett ablehnen. Letztens eine Dokumentation gesehen über Welterklärungen von verschiedenen Wissenschaftlern, einer, der sehr atheistisch argumentiert hat. Es gibt keinen Gott, wir sind nur eine Ansammlung von Protonen, alles andere ist völliger Quatsch, ja? Alles andere gibt es überhaupt nicht, völlig idiotisch. Ich fand es sehr interessant, ihm in die Augen zu gucken, wie er geredet hat. Was für eine Härte, da auf einmal. Ja, also man konnte es wirklich sehen, so im Reden, was für eine ganz eisenscharfe, eiskalte Härte da auf einmal durch diesen Menschen rauskam, als er das sagte. So dieses, das war schon so ein starker Widerspruch zu dem anderen, die da interviewt wurden. Ich glaube, wenn wir uns nur auf die Wissenschaft alleine verlassen, dann sehen wir nur einen Teil der Welt und verlieren auch einen Teil unseres Menschseins. Ja. Das ist eine lange Antwort auf eine lange Frage.
Kurze Frage, schwierige Antwort wahrscheinlich. Exoplaneten oder Leben außerhalb?
Also Leben auf, genau, ja. Ja. Gibt's, hast du ja schon mal angedeutet, gibt es Leben auch woanders? Also ich habe erzählt, hunderte von Milliarden Sterne in unserer Milchstraße, hunderte von Milliarden Milchstraßen. Jedes Sternsystem hat wahrscheinlich mehrere Planeten. Also es wird nach Planeten jetzt gesucht, es gibt viele Planeten. Selbst der allernächste Stern, Proxima, war jetzt in Göttingen für einen Vortrag. Und da war die Gruppe, die jetzt den Planeten entdeckt hat, um den nächsten Stern zu unserer Sonne, zum Sonnensystem, 1,3 Parsec, also 4 Lichtjahre entfernt, das ist wirklich direkt vor der Haustür, hat einen Planeten, der mal von der Temperaturbedingung her Leben haben könnte. Ja? Und auch noch andere in der Umgebung. Also die allernächsten Sterne haben schon solche Planetensysteme. Ich habe jetzt gerade getwittert, also das ist ein bisschen blöd, das sind so kleine Sterne, also die rotieren dann in 10 Tagen um diesen sehr kleinen Stern herum, also das Jahr dauert 10 Tage, das ist blöd, wenn man jetzt noch Weihnachten, Ostern, Karneval und Sommerferien haben möchte, das geht überhaupt nicht. Also das wäre ein blöder Planet, um da zu wohnen, aber man kann es jetzt sicher nicht aussuchen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, gibt es Leben da, ist da Leben entstanden? Ich kann mich durchaus vorstellen, dass sagen wir mal, einfaches Leben existiert, dass sich so Leben wie bei uns, intelligentes Leben entwickelt, das ist sicherlich eine sehr lange Phase, braucht sehr stabile Möglichkeiten, auch das können wir nämlich nicht ausschließen, dass es existiert. Und wenn es existiert, dann ist es so, so wie, dann hat Gott noch mehr geschaffen als nur uns und hat mit denen auch eine Heilsgeschichte. Ich werde schon gefragt, ja, was ist denn das für die... dann bricht der ganze Glauben zusammen und so. Und immer wenn ich da mit vielen, ich mache das oft in Kirchen, reden darüber, und ich habe nicht das Gefühl, dass morgen die Kirche zusammenbricht, wenn da irgendwelche Aliens entdeckt würden. Das sagen immer Leute, die also nicht so in Kirchengemeinden drin sind. Und viele sehen das ganz entspannt. Ich habe mit dem Direktor der Vatikansternwarte mal geredet. Er hat ein schönes Zitat, mir wurde gefragt, würden Sie denn einen Alien taufen? Alien, ja genau. Da hat er gesagt, na klar, wenn sie darum fragt, dann ist das gut. Und ich habe es andersrum formuliert gesagt, wir machen das, was wir immer machen, wir schicken unsere Missionare und finden mal raus, was bei denen so spielt. Und vielleicht sind sie ja auch heilsbedürftig, wer weiß. Also, ja, ich sehe das in der Beziehung relativ entspannt. Ich glaube, für unseren Glauben ändert sich da nicht viel. Es ist dieselbe Welt, dasselbe Universum. Es ist vielleicht ein anderer Zugang, wie immer wir, also wenn wir reden mit Leuten aus China oder aus Afrika, haben denselben Glauben und doch eine andere Kultur und einen anderen Zugang. Und man wird so unendlich reich, dadurch mit Christen aus allen Kontinenten dieser Welt zusammen zu reden, zu beten und zu leben. Und deswegen glaube ich, bin ich da relativ entspannt. Aber es gibt nicht auch böse Menschen. Und deswegen gibt es ja auch böse Aliens, wer weiß. Insofern, gut. Wollen wir das Thema nicht so weit abzweigen.
Eine Frage noch, was hoffen Sie, beantworten zu bekommen, wenn das klappt mit der Erforschung der schwarzen Löcher, wie Sie sich was erhoffen?
Naja, also was erwarten wir von der Forschung von schwarzen Löchern? Bisher sind sie immer noch nur Theorie. Also, dass da ein schwarzes Loch ist, dass da wirklich ein Ereignishorizont ist, das ist bis heute noch nicht bewiesen. Das muss eigentlich so sein, aber das muss man erstmal beweisen. Also jede Theorie muss ja mal gemessen werden. Ne? Also das ist der erste wichtige Schritt. Und der zweite ist, dass gerade am Rand von schwarzen Löchern, wir haben zwei fundamentale Theorien, die Relativitätstheorie von Einstein und die Quantenphysik. Ja? Beide sind in unseren Telefonen eingebaut und nutzen sie jeden Tag. Und die Theorien wären also unsere Handys nicht möglich. Navigationssysteme und nichts. Aber am Rand von schwarzen Löchern wissen wir, dass beide Theorien inkompatibel sind miteinander. Also eine von den beiden muss modifiziert werden, ist falsch, wir können sie nicht miteinander reiben. Und das ist ein ganz heißes Forschungsthema. Ob unsere Forschung da einen Beitrag liefern wird, wissen wir nicht, das wissen wir erst, wenn wir ein Experiment gemacht haben. Es kann sein, vielleicht finden wir etwas, was etwas anders ist, als Einstein es vorher gesagt hat, das wäre wunderbar. Leider hat der Albert Einstein das hier immer recht dabei. Also es ist zu befürchten, dass er das auch in dem Fall wieder hat. Aber man muss erst mal schauen.
Sie haben gesagt, Gott hält sich in seine eigenen Gesetze. Wo ist er dann noch Gott? Also was kann er dann noch machen
überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Was kann Gott noch machen, wenn er sich an seine Gesetze hält? Ja, aber ich denke da auch an Jesus sagt, er will kein Idiot von dem Gesetz verändern. Und für mich beinhaltet das auch Naturgesetze. Aber es ist nicht so, früher hatte man das Bild von Gott als dem Uhrmacher, nicht? Und wir haben mit Gesetzen einmal baut er das alles zusammen und dann läuft das Uhrwerk, ohne dass irgendwas sich ändern kann. Aber das Verrückte ist, dieses Blatt Papier, ja, das liegt jetzt hier auf dem Tisch, okay? So, das ist das Naturgesetz. Jetzt fliegt es runter. Warum fliegt es runter? Auch aufgrund der Naturgesetze, aber auch weil ich das wollte. Ja, weil ich das geplant habe. Ich habe die ganze Zeit geplant, dass dieses Ding runterfällt. Also mir gelingt es, trotz aller Naturgesetze was völlig Verrücktes zu machen, eigene Entscheidungen zu treffen, Dinge zu machen, wie zum Beispiel auch, ich kann ja auch allein mit meinen Gedanken dieses Blatt Papier nach oben schweben lassen. Versuchen Sie das mal. Geht nicht? Ich kann das. Ja. Mein Gedanken, ich will was, also geht's nach oben. Ja. Total einfach. Ja, also normalerweise fällt so ein Blatt Papier immer runter. Ja? Aber wenn ich jetzt entscheide, ich möchte gerne, dass es nach oben geht, geht das Blatt Papier nach oben. Ja? Also kein Physikbuch der Welt hat das vorhergesehen, dass das passiert. Also es gibt ganz viele Freiheitsgrade, trotz dieser Gesetze, die da sind, haben wir unglaubliche Freiheit, diese Welt zu gestalten, in dieser Welt zu leben, Entscheidungen zu treffen, das Richtige und Falsche zu tun. Und ich denke, dass Gott nicht weniger Freiheiten hat, in dieser Welt das Gleiche zu tun. Deswegen, das ist so meine Vermutung, auch bei den Wundern der Bibel, dass sie alle naturwissenschaftlich sind, aber irgendwie doch Gott sich da eine ganz kreative, geschickte Möglichkeit da, was er nicht hat, wie er das dann doch hinkriegen kann. Aber ich weiß es nicht. Ne, manchmal weiß man es einfach nicht. Deswegen ist ein Wunder ja ein Wunder. Ne? Also diese Dinge zusammenkommen. Vieles ist unglaublich, vieles möglich in dieser Welt. Und wir müssen nicht denken, dass Naturgesetz was ist, was uns einschränkt. Ne? Naturgesetz erlaubt uns sehr viel. Er gibt uns viel Freiheit. Noch weiter, wenn es nämlich kein Naturgesetz geben würde, könnten wir überhaupt nichts schaffen. Ja? Wenn ich jetzt sage, ich will dieses Papier fallen lassen, ja? Aber das Gravitationsgesetz gilt jetzt gerade, so kann ich nicht mehr. Ja, dann passiert das nicht. Oder andersrum, wenn ich jetzt jemanden von einem Turm stoße, von einem hohen Turm, ja, ich bringe ihn um, dann könnte ich ja sagen, ich wusste ja nicht, dass das Gravitationsgesetz heute noch gilt. Ja? Also kann man mir ja nicht den Vorwurf machen. Ja? Also ich kann nur in Schuld und in Sünde fallen, wenn ich weiß, was die Konsequenz meiner Entscheidung ist. Und ohne feste Regeln und Voraussicht und Verlässlichkeit ist das alles nicht möglich. Ich denke, wir sollten also die Naturgesetze noch umarmen und dankbar sein, dass wir so sind und nicht Angst davor haben, dass sie uns einschränken. Wir erlauben sehr viel. Also Glauben, Liebe, Hoffnung, die sind immer noch da. Trotz allem.
Dankeschön. Ihr könnt mal beide nach vorne kommen. Also das mit den Wundern ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema und die Naturgesetzen. Und ich glaube, du hast ja deutlich gemacht, du sagst nicht, es gibt keine Wunder, sondern Wunder sind kreative Wege Gottes zu handeln.
Das ist nur eine Vermutung, die ich nicht beweise.
Ja, okay, alles klar. Jetzt habe ich zwei Fragen an euch. Ich würde einfach mal anfangen. Der Helmut möchte zuerst bitten, weil ich ihn schon vorbereitet habe auf die Frage, dass er mal sagt, was er an deinem Wissenschaftsfeld interessant und spannend findet und dass du umgekehrt das auch beantwortest.
Ja, ich finde natürlich die Frage nach dem Ursprung spannend. Also wo kommt letztlich alles her und wie kann man das erklären? Der Urblitz leuchtete mir ohnehin mehr ein als der Urknall. Also erst ist das, später hört man den Knall sozusagen. Das fasziniert mich schon. Und darauf kompetente Antwort zu bekommen, finde ich sehr, sehr interessant. Dann die Frage nach Exoplaneten. Wie gesagt, interessiert mich Leben noch in ganz anderen Dimensionen. Ich vermute selber, dass der Mars, also wir wissen ja, dass Wasser auf dem Mars gab und so weiter, das Ganze ist jetzt sozusagen nach unten gesackt. Ne? Und ich vermute in der, eins vorgeschaltet noch, das größte Ökosystem unserer Welt ist das größte ausgedehnt von der Größe her, ist die tiefe Biosphäre. Die tiefe Biosphäre hat nämlich gebohrt, 2 Kilometer tief, plötzlich war da ein Wurm. Ja, wie kommt der denn dahin? Haben wir den mit dem Bohrer? Nein, da gibt es tatsächlich ein Ökosystem. Also die leben natürlich nicht von Photosynthese, sondern von Chemosynthese oder anderen Dingen. Und das würde mich interessieren, auf dem Mars da ein bisschen zu bohren und zu gucken. Ich glaube, das ist alles nach unten gesackt. Ich glaube, wenn man da, jetzt kann der Roboter da nur 6 Zentimeter bohren. Wenn man tiefer bohren würde, wird man wahrscheinlich was finden. Ne? In 50 Jahren wird man das finden. Naja, also sowas interessiert mich schon, die anderen Welten. So. Ich habe nie Perry Rhodan gelesen, sowas, das interessierte mich nie. Aber ich habe gelesen, C.S. Lewis, die fantastische Trilogie. Und das ist natürlich... Das ist spannend. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wo man vielleicht auch Glauben mit dem so in Zusammenhang bringen kann. Es lässt mich staunen über die Größe des Schöpfers, sowas. Na, wenn ich diese Dimensionen, wenn ich das höre, dann denkt man immer, was sind wir so klein, so Teile von Sonnen und so weiter. Das wird immer größer und wir werden eigentlich immer kleiner und trotzdem sind wir in Gottes Augen geachtet. Das ist dann auch das größte Wunder wahrscheinlich.
Ich bin das da drunter, weil ich habe das hochgesetzt.
Nee, super,
das ich bekenne mich schuldig. Ich
so, das ist gut, ja, wunderbar. Also, nee, also ich würde das auch wahnsinnig gerne machen, was Marcel macht. Also einfach die Geschichte der Menschheit so ein bisschen noch besser zu verstehen. Und da ist natürlich auch die Geschichte der Landschaft. Ne? Wir sehen etwas hier und das ist entstanden über einen langen Zeitraum. Wie kommt das dahin? Wie entsteht so ein Berg? Wie entstehen diese Lagen und die Entwicklung des Themas der ganzen Menschheit, der ganzen Erdgeschichte, um das sehen zu können und auch das verstehen zu können, das finde ich toll. Also du gehst da hin und sagst, hier das und das, hier war ein Meer, hier war Sand, da war eine Düne und so. Also diese ganze Entwicklung mit einem Auge sehen zu können, das finde ich schon auch so einen prophetischen Blick eigentlich, der dir gegönnt ist und den ich auch gerne manchmal hätte. Also das ist das Schöne an dem Fach. Der eine schaut sich das an und sieht was ganz anderes da drin. Er sieht eine ganze Geschichte aufgeschlüsselt in so einem Canyon. Und das, ich gehe da langsam und sage, schöne Farben. Ja, und du siehst das in mir drin. Das finde ich das ja, faszinierend. Und ich wüsste auch gerne zum Donnerwetter nochmal, was diese Sintflutter war. Also das ist schon noch eine sehr spannende Frage. Ich würde mit bohren.
Ja. Wir können immer bohren, wie es gebrochen.
Ich werde, danke schön, euch jeweils die Frage stellen, gab es irgendwo mal so ein Aha-Erlebnis oder so etwas Besonderes, so einen schönen Augenblick, du hast ja vorhin schon mal einen kurz angedeutet, wer warst du mit dem Krater, oder ja, du hast es gesagt, wo einer da so ein Stück so Meteor gefunden hat, jetzt in diesem Fall leider nicht so selbst, aber es gab doch sicher... Ich hätte ja auch wissen, hat er das dann behalten dürfen? Oder wo ist das Teil? Okay, sagen wir nichts drüber. Okay, da reden wir nicht drüber. Okay, also die Frage ist jetzt sozusagen: Gab es bei euch mal so irgendwo im Laufe der Wissenschaft so einfach mal so einen Knalleffekt, wo ihr sagt: Wow, das ist ja klasse, so ein besonderer Moment?
Also, als ich 12 Jahre alt war, da hat mir mein Onkel Friedrich ein Buch geschenkt. Das hieß Heinrich Schliemann, der Schatzsucher. Und das habe ich gelesen. Und dann habe ich gedacht, wenn du groß bist, das machst du mal. Naja, und so ein bisschen was mache ich das ja in der Richtung. Ja gut, ein Highlight hatte ich vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren. Oder 2, ich weiß nicht, die Zeit vergeht zu schnell. Ja. Da waren wir in Atacama und...
Das ist in Chile,
oder? Chile, ja, ist die Wüste in Chile, die am längsten existierende Wüste dieser Welt. Ja, und dann habe ich tatsächlich gedacht, was ist das für ein Stein? Den kennst du so nicht. Naja, nachher, es war ein Meteorit. Also ich war der Einzige, der einen Meteorit gefunden hat auf dieser Expedition. Man findet die halt, wenn überhaupt, in den Wüsten oder man findet sie auch in der Eiswüste, also in der Antarktis sehr gut oder auf Grönland. Antarktis aber besser. Also das war natürlich ein besonderes Highlight und dann hat man festgestellt, die Wissenschaftler haben schon gesagt zu den Kollegen, hauen wir mal drauf, nein, wenn es wirklich einer ist, ist viel zu kostbar und so weiter. Naja gut, nachher hat man festgestellt, es kommt also zwischen Mars und Jupiter aus diesem Gürtel, Meteoritengürtel und eigentlich für Mitte von Forscher vielleicht popelig, aber immerhin für mich war es was Besonderes, so faustgroß und ich sagte, der sieht was anders aus als die anderen Steine, die ich kannte. So ein Eisen-Nickel-Meteorit und Stein-Meteorit. War schon was Besonderes. Aber eigentlich habe ich immer wieder so Aha-Erlebnisse. Also bei jeder Bohrung, die ich ansetze oder jedes neue Forschungsthema, was an mich herangetragen wird, das fasziniert mich. Ne? Das finde ich spannend, weil ich es häufig auch mit dem Menschen halt kombiniere. Ne? Diese Geoarchäologie finde ich sehr, sehr spannend. Der Austausch Mensch-Umwelt-Interaktion. Ne? Bei jeder Bohrung, ich kann mich fast bei jeder Bohrung begeistern, was mag da rauskommen. Ne? Das ist so dieser Forschergeist. Das habe ich eigentlich nie aufgegeben, dass den wachen Geist, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Ja? Wenn ich das aufgebe, dann sterbe ich, glaube ich. Das will ich auch nicht.
Bei uns natürlich viele Sachen sind so Prozesse, ne? Man arbeitet jahrelang darauf hin und dann passt es irgendwie. Ne? Und das ist einfach ein schönes Gefühl, das zu haben. Ich weiß, einmal hatte ich ein Experiment, das war vorgeschlagen, das ist was ganz anderes, dass man, es gibt so kosmische Teilchen. Atomkerne eigentlich, die werden in Sternexplosionen werden die auf ganz hohe Energien beschleunigt. Und zwar viel schneller als Teilchenbeschleuniger bei CERN. Und die bombardieren unsere Erde permanent. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, die machen Radioblitze und die müsste man messen können. Und mit diesen Radioblitzen sollte man ableiten können, was das für Teilchen sind. So, das habe ich mir vorgeschlagen. Und dann hat ein alter Kollege gesagt, ja, also sie sind, also entweder wenn sie das machen wollen, mit viel sind sie entweder verrückt oder sie haben sehr viel Geduld. Ich wünsche ihnen sehr, sehr viel Geduld. Also weil er meinte, also ich würde da noch 50 Jahre dran arbeiten, bevor ich irgendwas finden würde. Dann haben wir das Experiment gemacht und es war nur Rauschen da drin. Das war, weil, also überall wurde Radiorauschen produziert. Genau wenn die kosmischen Teilchen ankamen, wurde Radiorauschen produziert. Es war fürchterlich. Und dann habe ich die Daten angeguckt und dann war ein Ereignis. Und dann sagt ein Kollege von mir, sagt aber auch mal, der auch Experimente gemacht hat, wenn du das erste Ergebnis gefunden hast, dann weißt du, wonach du suchen musst. Und es war eine regnerische Nacht, so im Februar abends, und da war irgend so ein kleiner Puls in einer Antenne zu sehen. Moment. Bei dem anderen auch, und da und da auch. Aber in den zwei anderen nicht. Und dann habe ich also die ganze Nacht gearbeitet und habe ich festgestellt, zwei Antennen waren falsch kalibriert, dann musste ich die korrigieren und so weiter. Und dann kam alles wunderbar zusammen, da ein wunderschöner Puls zu sehen. Und der Rest ist Rauschen. Oh, da bin ich also wirklich so, ja, da ist was. Das könnte was sein, aber hältst du dich so ein bisschen zurück. Am nächsten Tag nochmal gearbeitet, habe ich noch drei mehr gefunden. Ne? Und am Ende waren 10 da. Und dann war eine Publikation in Nature rausgekommen. Am Ende, also das höchste Journal, was man da so hat. Und das war so dieser, ja, da könnte was sein. Und diese zwei, drei Tage, spannend war zu wissen, ja, da ist es. Ne? Und dann statt 20 Jahre, dann war es vorher schon, es waren nur 2-3 Jahre, hatte ich das. Und später nochmal als Student daran gearbeitet hatte, dann haben wir so mit den Modellen gemacht, die erklären können, waren sehr komplizierte Strahlungsmuster, und er hat ein Modell gemacht, und es passte, die Vorhersagen, die er gemacht hat, passten perfekt auf die Messung. Da war ich auch erstmal erschlagen. Also wenn sozusagen das, was so total kompliziert, unvorstellbar ist, berechnet alles aus, und es passt. Also das ist so unglaublich, oder? Und hinterher gehört man sich, jetzt machen wir das regelmäßig, aber das erste Mal, dass das wirklich, diese Vorhersagen so genau passen auf das, was du misst, Das ist ein gigantischer Moment. Ja. Passiert leider nicht so oft bei uns Astronomen. Aber,
ja. Dazu muss ich dann einen schönen Witz erzählen, der, glaube ich, so wirklich passiert ist. Da sagte also Einstein zum Kardinal Faulhaber, Herr Kardinal, was würden Sie eigentlich sagen, wenn Ihnen die Mathematik mal vorrechnen würde, es gibt keinen Gott? Sagt der Kardinal zu Einstein, Herr Professor, ich würde warten, bis Sie den Rechenfehler gefunden hätten.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine so abschließende Frage an euch und dann könnt ihr natürlich auch gerne noch mal sagen, so unter dem Ketum und Ketio, also was ich immer schon noch mal sagen wollte, wenn da noch was ist. Ich habe eine Frage, ihr seid ja beide Christen und habt uns das jetzt in den letzten anderthalb Tagen hier gestern Abend und heute sehr nahe gebracht. Gott ist nicht Anti-Intellekt, Gott ist nicht Anti-Forschung, sondern Gott hat diese Welt mit vielen Geheimnissen ausgestattet, die wir gerade im Rahmen des Schöpfungsauftrags, dass wir bebauen und bewahren sollen, dass wir forschen dürfen, forschen sollen, dass das auch ein Teil des Ausdrucks unseres Glaubens, unseres Menschseins, unserer Würde als Menschen ist, dass wir auch über die Augen öffnen
ein bisschen mal nach rechts und links gucken und doch nicht den Glauben verlieren, sondern hinter allem auch den Schöpfer entdecken können. Gibt es so eine biblische Geschichte oder einen Bibelvers, der für euch vielleicht so ein bisschen auch wegweisend ist, vielleicht grundsätzlich oder vielleicht zu einem bestimmten Punkt in eurem Leben, wo man sagt, das hat mich berührt, da war etwas, da ist etwas in der Heiligen Schrift, das mir ins Herz und auch in den Sinn gefallen ist.
Ja, für mich ist das eigentlich aus dem Psalm 111, Vers 2, glaube ich, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, er hat Freude daran. Das, denke ich, ist so, auf die Werke des Herrn, da kannst du forschen, ja, dein ganzes Leben lang, und man hat Freude daran. Also es ist begeistert. Einen, weil wir dadurch auch etwas über den Schöpfer lernen, über uns selbst lernen natürlich einiges und über unsere Begrenztheit, aber über die Größe des Schöpfers. Das ist für mich ein sehr zentraler Satz eigentlich. Groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Und dann auch der Psalm 19. Ne? Der Psalm 19, die Himmel erzählen die Ehre Gottes, ne? Die Feste verkündigt die Größe Gottes und so weiter. Und da blickt sozusagen der Psalmist blickt hinaus und sieht die Größe und staunt und das, was Heinung erzählt hat, so, aber dann auch auf die Erde kommt. Und dann sieht er quasi das Gesetz in sich, also dass Gott ihn gemacht hat, dem Psalmisten selbst. Ne? Und plötzlich reflektiert das, also wenn dieser Gott so groß ist, dann reflektiert das auf den Menschen selbst. Das finde ich auch, also es ist so ein Leitpsalm für mich geworden, Psalm 19. Und interessanterweise ist ja, Immanuel Kant hat das ja auch schon gesagt, was ihn fasziniert, ist der gestirnte Himmel über uns, das sind sozusagen die ganzen Planeten, konnte sich natürlich in seiner Zeit damals noch viel weniger erklären als wir heute. Und wir wissen heute auch, das muss man vielleicht auch noch als einen Satz sagen, wie vordergründig unser Wissen auch heute ist. Nicht? In 50 Jahren wird man vieles noch neu sehen und neu deuten. Nicht? Wissenschaft ist nicht zu Ende, das ist ganz deutlich, dass man das auch nochmal unterstreicht. Ja, ja und also der gestirnte Himmel über mir, Kant nicht, und dann aber das moralische Prinzip in mir, ne? Dass wir Wesen sind, die Moethik haben, die Moral haben, wo kommt das her, da kann man ein ganz neues Fass aufmachen, das hat mich sehr, sehr, das fasziniert mich eigentlich auch und ja, das sind so ein bisschen so die Leitverse, die mich so in wissenschaftlicher Hinsicht und als Christ und Wissenschaftler begleiten.
Also zwei Geschichten, die mich immer faszinieren und bewegen. Das ist eine Geschichte, wo die meisten Witze gemacht werden. Welche ist das wahrscheinlich? Die meisten haben sich lustig darüber machen. Die Jesus-Geschichte.
Auf dem Wasser.
Jesus läuft auf dem Wasser, genau. Jesus läuft auf dem Wasser. Und auch wenn du so mit Wissenschaftlern diskutierst, ich glaube, der hat Leute über das Wasser laufen und so weiter. Das ist so eine tolle Geschichte, weil in dem Moment, wo dieser stürmischen Nacht, wo du nicht weißt, wo der Kopf und Füße stehen und so weiter, ist draußen auf dem Meer oder vielleicht auch weiß ich wo. Und Jesus ist dir nahe und Petrus, der dann, und Jesus sagt, komm zu mir. Und Petrus, der aus diesem scheinbar sicheren Boot raussteigt und diesen Schritt wagt hinaus in dieses stürmische oder in dieses bewegte Wasser und die Wellen sieht und es wagt. Also das, diesen Mut, da hinauszugehen, diesen Wahnsinn, könnte man sagen. Und natürlich dann den kleinen Mut, den ich auch so kenne in mir, er versinkt im Angesicht dieser Wellen, die ihn da umgeben. Und dann das, was ihm bleibt am Ende, ist der Ruf nach Jesus. Jesus hilft mir und Jesus packt ihn. Ich sehe das so vor mir, wie Jesus ihn eigentlich packt. Und aus diesem Versinken und Versumpfen herauszieht in die Sicherheit. Und das, glaube ich, das beschreibt so ganz stark auch so Glaubenserlebnisse und auch Beziehungen zu Jesus, die wir haben. Einmal den Mut, herausgerufen zu sein, und auch das Scheitern, das immer wieder Untergehen, wo wir dann Jesus wieder nötig haben, der uns wieder rauszieht. Also es ist eine Geschichte, die mich jedes Mal wieder neu bewegt, auch wenn ich sie naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Wo ich vermute, dass sie irgendwie naturwissenschaftlich ist, aber es ist mir auch egal. Ich glaube, dass es ein tiefes Erlebnis ist, das Petrus da beschrieben hat, was er so in der Form auch wirklich erlebt hat. Also sehr, sehr bewegend finde ich das. Und da bewegt mich eben nicht die Naturwissenschaft, sondern die emotionale Komponente, das, was Petrus als Mensch erlebt hat. Und das zweite ist die Begegnung von Elia, die Gottesbegegnung von Elia. Also das gewaltige, wenn ich beschäftige mich ja mit gewaltigen Dingen und Gott war nicht im Feuer, Gott war nicht im Sturm. Aber, und bei uns ist so dieser leise Windhauch, ist bei Luther, aber unser, ein Astrophysiker, den ich mal bei einer Kommissionssitzung getroffen habe, der gläubiger Jude war, der sagt, nee, das ist das Säuseln der Stille ist das. Sowas, ja? Das ist so der Windhauch der Stille, der da ist. Und da geht er raus, und er sagt, ja Herr, da bin ich. Also es ist nicht das Gewaltige, sondern in dieser Stille, in diesem Säuseln der Stille, entdeckt er auf einmal Gott. Also das finde ich sehr bewegende Gottesbegegnungen, die naturwissenschaftlich sind und dann doch wieder transzendent eigentlich in ihrer Stärke sind.
Vielen Dank. Ja, gleich noch die Chance, wenn ihr möchtet, ein sozusagen Abschlussstatement zu geben. Ich will gerade noch ein paar Sachen sagen, dann gibt es einen kleinen Dankung. Ich fange einfach mal an, den Dankung habe ich. Ich fange mal an und sage, die Vorträge werden erscheinen auf unserer Homepage www.zinzendorf-institut.de. Das kann ein bisschen dauern, weil unser Marco Müller, der das jetzt hier macht, nur einen kleinen Nebenjob bei uns hat, weil er eigentlich Autor ist. Ich kann sein Buch über Namibia, Kuckucksland, sehr empfehlen, kann man bei ihm kriegen oder bei Amazon über Namibia. Schreibt gerade an einem anderen spannenden Buch und also hier ein schon etablierter Autor und der ein kommender Autor. Und er macht das, er will das dann ein bisschen zusammenschneiden müssen, manche unserer Pausen weg, vor allem das, was ich an unsinnigen Sachen gesagt habe, das wird rausgeschmissen. Und das machen wir so einmal eine Tonspur, wenn ich es richtig weiß, und dann auch eine Videospur. Es lohnt sich auch überhaupt auf die Website www.zinzendorf-institut.de zu gehen, weil wir dort zum Beispiel von unserer Sommerakademie, das letzten Jahr, 7 Vorträge von Vishal Mangalwadi haben über die Reformation und die Bedeutung der Reformation für heute. Auch von mir einen über die Reformation, über die 4 Sola der Reformation, anderen Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Also da ist einiges zu finden. Von daher möchte ich dazu ermutigen. Dann wollte ich fragen, Elke, gibt es von unserer Seite von irgendwelchen organologistischen Sachen hier noch irgendwas zu sagen? Ja, genau. Also wie gesagt, wir unterstützen ihn, sind dankbar, dass wenn er da was reintut, vielleicht kann man auch nachher, ohne jetzt gleich Aufrufstellung zu machen, dann die meisten wechseln, machen wir nochmal einen kleinen Kreis, einfach die Stühle weg und machen es ein bisschen sauber. Morgen ist ja morgen früh sind Gottesdienste hier. Ich predige über wie wörtlich kann man die Bibel nehmen, um 10 Uhr und um 12 Uhr. Und dann gibt es das Novembercafé, also auch dazu für die, die in Marburg oder Umfeld leben. Herzliche Einladung. Habt ihr noch ein Kind und kennen Sie etwas, was ich sage? Das wollte ich eigentlich noch sagen, habe ich auch vergessen. Möchte noch
weitergeben? Nee, was ich weitergeben möchte, ist ganz einfach für jeden von Ihnen und von euch. Vergessen Sie nie zu staunen, nicht? Sich über Dinge zu wundern, das Nachfragen. Warum ist etwas so? Der Motor des Forschens ist das sich wundern, das Staunen. Nicht? So sind die Naturgesetze entwickelt worden. Warum fällt das Blatt nach unten, dann Newton und so weiter. Da kann man ja, da gibt es alle möglichen Karikaturen. Aber entscheidend ist wirklich, dass sich wundern. Ne? Nicht erst auf der bare Münze zu nehmen, sondern erstmal, ja, warum ist so etwas so? Und das, wenn man dem nachgeht, dann kommt man da zum Forschen und zum Nachbohren. Und das macht viel Freude, das macht viel Spaß.
Ja, ich möchte mal ein Plädoyer halten dafür, dass wir aufhören, diesen Mythos, Glaube und Wissenschaft, seinen Widerspruch weiter zu verbreiten. Das ist eigentlich an sich ein Mythos. Und Glaube und Wissenschaft sind eigentlich Teile derselben Medaille. Ne? Diese Natur, diesen Gott, diese Schöpfung zu entdecken. Nach die moderne Wissenschaft ist im christlichen Abendland entstanden, mit vielen christlichen Wissenschaftlern, die tiefgläubig waren. Haben moderne Wissenschaft entwickelt. Wir sollten stolz darauf sein, auf die Wissenschaft und auf unseren Glauben, der da ist. Und lass uns das nicht einreden, dass das ein Problem wäre, sondern lass uns das wirklich umarmen. Lass uns die Wissenschaft umarmen, aber lass uns sie brüderlich umarmen. Ich würde das nicht vereinnahmen lassen durch Menschen, die sagen, das beweist, dass kein Gott mehr da ist oder sowas, sondern lass uns das als gläubige Menschen die Wissenschaft umarmen. auch nichtgläubige Wissenschaftler in den Arm nehmen und vielleicht da auch ein bisschen mal aufbrechen, was dann Härte und an Mauern sind, die entstanden sind und an Widerspruch. Lass uns unseren Job gut machen, als Prediger gut machen, die Bibel ernst nehmen, ja? Nicht wörtlich nehmen in dem Sinn, dass wir jedes Wort so lesen, als wäre es ein wissenschaftliches Buch. Das heißt, glaube ich, die Bibel nicht ernst nehmen. Weil die Bibel ist anders geschrieben, die ist nicht durch Wissenschaftler geschrieben. Aber lass uns jedes Wort, was da drin steht, ernst nehmen. Also wenn ich die Bibel lese, lese ich sie wirklich mit Freude und Spannung und versuche jedem Wort zu verstehen, was sagt es mir. Es ist nicht immer sozusagen dieses Wörtliche, was da drin ist, sondern manchmal steckt da viel mehr drin. Also lass uns die Bibel wieder entdecken im Lesen. Das finde ich entscheidend. Ach, jetzt habe ich jetzt vergessen, was ich noch sagen wollte. Das war so ein Feuerwerksplädoyer, was ich noch anwenden wollte. Aber
ja, den Satz, den du wahrscheinlich sagen wolltest. Und zwar, es gibt das schöne Zitat von Heisenberg, Nobelpreisträger: Der erste Schluck aus dem Becher der Wissenschaft macht atheistisch, aber am Grunde des Bechers lauert Gott.
Ja, also ganz herzlichen Dank. Also wenn du mal wirklich in so ein tiefes, schwarzes Loch da noch eingedrungen bist, kannst du mal gucken, ob die Socken, die ich immer vermisse, ob die da zum Beispiel sind. Es könnte sein, irgendwie vermute ich, dass
Fragen, die Wissenschaft nie lösen wird.
Genau, nicht die Socken, die irgendwie immer verschwinden, ob die nicht da in dem schwarzen Loch gelandet sind. Also, Katja, du hast ja ein kleines Wort und präsent, und dann komme ich zum Abschluss auf die Frage.
Ja, wir wollen gerne Danke sagen an unsere beiden Redner. Vielen Dank, dass ihr den Weg auf euch genommen habt hierher. Und du hast mir gerade die beste Vorlage gegeben. Du hast gesagt, Freude an der Bibel haben, sie ernst nehmen. Wir haben gedacht, wir wollen euch was Gutes tun für eure Ohren und das, was durch die Ohren dann ins Herz dringt sozusagen. Und zwar haben wir euch das Hörbuch zu Rolands Übersetzung, das Buch, überlegt, gemeinsam mit einer Joy-Schokolade, damit es auch mal was für den Bauch. Und dann vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und dass ihr hier nochmal gekommen seid.